Moin, ich grüße dich hier ganz herzlich aus dem Herzen von August Fehn. Wir sind weiter unterwegs mit Josua und knüpfen direkt jetzt an die Ereignisse an, die in Kapitel 9 stattgefunden haben. Als eine kleine Erinnerung, dort hat ein Volk oder eine Ansammlung von Städten, die Gibeoniter genannt werden, hat das Volk Israel überlistet. Sie haben sich als Menschen aus einem fernen Land ausgegeben, die von den wunderbaren Taten dieses Gottes gehört haben und der Israeliten und die gerne einen Bund mit ihnen schließen wollten. Und nein, natürlich sind sie nicht irgendwo aus der Nähe, sondern sie sind von irgendwo ganz, ganz weit weggekommen. Kurze Zeit später haben die Israeliten festgestellt, dass das alles gelogen war. Die Gibeoniter kommen direkt aus der Gegend, in die die Israeliten jetzt weitergezogen sind. Und sie haben aber einen Bund geschlossen mit diesem Volk und sie halten sich an diesem Bund. Das Volk darf leben, aber irgendwo als Bürger zweiter Klasse. Sie müssen Arbeiten verrichten, sie müssen sich in den Dienst für das Volk Israel stellen. Aber sie dürfen leben und sie werden mit hineingenommen in diese Gemeinschaft des Volkes. Aber das, was Israel da getan hat, den Fehler, den sie auch irgendwo gemacht haben, weil sie in dieser ganzen Situation nicht auf Gott gehört haben, dieser Fehler verfolgt sie jetzt. Und wir sehen das in Kapitel 10, wo wir lesen, wie es mit dieser Geschichte jetzt direkt anknüpfend an Kapitel 9 weitergeht. Und ich möchte dazu Josua Kapitel 10 lesen, die Verse 1 bis 25. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von der Eroberung und Zerstörung Ais. Auch Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, erfuhr, dass die Stadt Ai und ihr König dasselbe Schicksal erlitten hatten wie Jericho. Man berichtete ihm, die Einwohner Gibeons hätten mit den Israeliten Frieden geschlossen und lebten nun in ihrem Gebiet. Diese Neuigkeiten lösten große Angst aus. Denn Gibeon war eine bedeutende Stadt, so wie die anderen Königsstädte. Sie war noch größer als Ai und besaß ein starkes Heer. Da sandte Adoni-Zedek Boten von Jerusalem zu den benachbarten Amoriterkönigen Hoham von Hebron, Piram von Jarmut, Japhia von Lachisch und Debir von Eglon. Er ließ ihnen sagen, die Leute von Gibeon haben mit Israel Frieden geschlossen, kommt und helft mir, sie anzugreifen. Die vier Könige folgten der Aufforderung und schlossen sich mit ihren Truppen dem Heer Adoni-Zedeks an. Sie zogen nach Gibeon, belagerten die Stadt und erklärten ihr den Krieg. Die Einwohner Gibeons schickten sofort Boten zu Josua in das Lager bei Gilgal. »Wie flehen dich an«, sagten sie zu ihm. »Komm, lass uns nicht im Stich. Komm schnell und hilf uns.« »Alle Amoriterkönige aus dem Bergland haben sich gegen uns verschworen. Ihre Heere belagern unsere Stadt.« Da brach Josua mit seinem ganzen Heer auf. Der Herr sprach zu Josua, hab keine Angst vor ihnen, ich gebe sie in deine Gewalt, keiner von ihnen kann dir standhalten. Josua führte seine Truppen noch in der Nacht von Gilgal nach Gibeon. Die Gegner waren von ihrem Angriff völlig überrascht. Der Herr ließ unter den Amoritern heillose Verwirrung ausbrechen und so konnten die Israeliten ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage zufügen. Sie verfolgten die zurückweichenden Truppen entlang dem Weg, der nach Bet-Horon hinabführte und weiter bis Aseka und Makeda. Als die Fliehenden bei Bet-Horon ins Tal liefen, ließ der Herr sie durch ein schweres Hagelunwetter erschlagen. Durch den Hagel starben mehr Amoriter als durch die Schwerter der Israeliten. An jenem Tag, als der Herr die Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hatte Josua vor dem ganzen Volk laut zum Herrn gebetet. Sonne, bleib stehen über Gibeon und Mond über dem Tal Ayalon. Da waren die Sonne und der Mond stehen geblieben, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerächt hatten. Dieses Ereignis wird auch im Buch der Rechtschaffenen beschrieben. Die Sonne stand fast einen Tag lang hoch am Himmel und lief nicht nach Westen. Weder vorher noch nachher hat es je einen Tag gegeben, an dem der Herr auf eine so außergewöhnliche Bitte gehört hätte. Damals aber tat er es, denn er kämpfte auf der Seite Israel. Schließlich kehrte Josua mit dem ganzen Heer ins Lager bei Gilgal zurück. Den fünf Amoriterkönigen aber war die Flucht gelungen. Sie versteckten sich in einer Höhle in der Nähe der Stadt Makeda. Die Israeliten entdeckten sie jedoch und meldeten es Josua. Er befahl, wälzt große Felsbrocken vor den Eingang der Höhle und sichert ihn mit einigen Wachposten. Ihr übrigen aber sollt nicht dort bleiben. Jagt wieder euren Feinden nach und versucht, ihre Nachhut zu schlagen. Lasst sie nicht in ihre Städte entkommen. Der Herr, euer Gott, gibt sie in eure Hand. Die Israeliten brachten den Amoritern an jenem Tag eine vernichtende Niederlage bei. Ihre Heere waren vollständig besiegt. Nur wenige Überlebende konnten sich in die befestigten Städte retten. Nach der Schlacht kehrten die israelitischen Soldaten ungehindert zu Josua ins Lager von Makkeda zurück. Kein Feind wagte sich mehr an sie heran. Josua befahl, öffnet den Eingang der Höhle, holt die 5 Könige heraus und bringt sie zu mir. Man wälzte die Steine beiseite und holte die 5 aus ihrem Versteck. Die Könige von Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lachisch und Eglon. Sie wurden zu Josua gebracht. Der rief alle Israeliten zusammen und forderte seine Heerführer auf: Kommt her, setzt diesen Königen den Fuß auf den Nacken. Sie gehorchten. Dann rief Josua ihnen zu: Ihr braucht euch vor niemanden zu fürchten, lasst euch nicht einschüchtern, seid mutig und entschlossen. Jetzt seht ihr, was der Herr mit allen Feinden machen wird, gegen die ihr kämpft. Und dann werden diese Könige erschlagen und getötet. Und wir sehen im Anschluss dann bis zum Rest des Ende des Kapitels, wie noch viele weitere Städte, diese Städte, aus denen die Könige gekommen sind, erobert werden von Israel. Ich habe es schon erwähnt, dieses Kapitel knüpft direkt an das an, was vorher passiert ist mit Gibeon. Sie haben diesen Vertrag geschlossen. Sie haben sich veräppeln lassen als Volk und sie haben jetzt die Konsequenzen davon zu tragen. Das ist eben eine wichtige Nachricht, die wir mitnehmen können aus diesen ganzen 2 Kapiteln, die hier so zusammenkommen. Dass unsere Handlungen Konsequenzen haben. Wenn ich etwas tue, dann tue ich das nicht im luftleeren Raum. Und auch wenn ich dann manchmal manches klären kann, was damit im Zusammenhang steht. Wenn ich manches wieder aus der Welt auch schaffen kann, kann ich nicht immer alles aus der Welt schaffen. Und manchmal kann mich etwas, was ich an einem Punkt in meinem Leben getan habe, noch viele, viele Jahre später nochmal einholen und wieder verfolgen. Ja, wir können Dinge klären, wir können sie auch mit Gott klären, wir können das bereinigen und dann ist das zwischen Gott und uns wieder in Ordnung. Wir können Dinge mit uns als Menschen klären und dann sind sie zwischen uns, die Beziehungen, wieder in Ordnung. Aber das bedeutet nicht, dass alles, was ich in meinem Leben getan habe, wieder ganz beseitigt werden kann. Es gibt Konsequenzen für meine Handlungen. Wenn ich die ganze Zeit versucht habe, mich mit Lügen durch mein Leben zu retten, das Leben zu bewältigen, indem ich Lügengeschichten erzähle, dann wird mein Ruf nicht von dem Moment an wieder automatisch gut sein, in dem Moment, wo ich die Umkehr wage und sage, jetzt will ich nur noch die Wahrheit sprechen. Das verlorene Vertrauen ist erst einmal verloren und muss wieder erarbeitet werden. Wenn ich meinen Körper mit, übertriebenen Diäten, mit vielleicht auch Drogen oder anderen Mitteln kaputt gemacht habe, dann werden diese Konsequenzen nicht einfach weggewischt in dem Moment, wo ich dann mit diesem Leben breche, sondern ich werde die Konsequenzen weiter zu spüren bekommen. Sie werden mich vielleicht mein ganzes Leben lang verfolgen. Und das ist das, was wir hier so mitnehmen können. Das ist das, was Israel jetzt hier erlebt. Sie haben die Konsequenzen zu tragen. Sie haben diesen Bund geschlossen mit Gibeon. Und sie halten sich an ihre Zusagen. Sie hätten auch sagen können, damit haben wir nichts zu schaffen. Seht mal zu, wie ihr zurechtkommt. Aber wie hätte Gott dann dagestanden? Wie hätte das Volk Israel dagestanden? Es war klar, mit diesem Bund, den sie geschlossen haben, geht auch eine Verpflichtung einher. Nicht nur sie am Leben zu lassen, sondern sie auch zu schützen. Das war mit dabei inbegriffen. Das gehörte sich so, wenn man solche Verträge miteinander geschlossen hat. Israel wusste, worauf es sich eingelassen hat. Und jetzt stehen sie zu ihren Verpflichtungen. Sonst würden sie als unzuverlässig, untreu, unehrlich und vielleicht auch als feige dastehen. Und alles das, was auf Israel zurückfällt, fällt auch auf Gott zurück, auf den Gott dieses Volkes. Und so wollten sie nicht dastehen. Und so wollten sie Gott nicht dastehen lassen. Und deshalb helfen sie hier Gibeon. Wir sehen hier am Anfang, wer ist der, der das alles antreibt. Das finde ich sehr spannend, dass das hier so beginnt. Es ist der König von Jerusalem. genannt Adoni-Zedek. Adoni ist der Begriff für Herr, der häufig eben auch für Gott benutzt wird. Und Zedek ist der Begriff für gerecht. Im Grunde lautet also sein Name, der Herr ist gerecht. Und er regiert in Jerusalem. Was für eine Ironie. Jerusalem wird später die Hauptstadt Israels sein. In Jerusalem wird später der Tempel gebaut werden. Und in diesem Tempel wird der gerechte Herr, der König der Könige, der Herr der Herren selbst, seinen Platz einnehmen. Gott wird im Tempel wohnen. Hier ist es aber ein anderer mit dem Namen der gerechte Herr oder der Herr ist gerecht. Und ein anderer König, der in Jerusalem seinen Wohnsitz hat. Und dieser richtet sich zunächst gegen das Volk, gegen Israel und damit auch gegen Gott selbst. Und er stiftet die anderen an seiner Umgebung mit an und sagt, hey, hier hat sich etwas verschoben. Wir merken hier etwas von diesem Machtgeplänkel, was mit so einer Eroberung verbunden ist. Das Machtgefüge hat sich verschoben, nachdem Gibeon, und hier wird gesagt, Gibeon war nicht einfach nur ein Dorf. Gibeon war eine einflussreiche Stadt. Ein Verbund von Städten, der Macht hatte. Und durch diesen Bund hat sich das Machtgefüge in der Region verschoben. Plötzlich wurden aus diesen Kamel- oder Esels- und Schafstreibern aus der Wüste wurde plötzlich eine potente Gefahr. Das wurde schon mit Jericho deutlich und dann mit Ai, aber erst recht jetzt, wo hier diese Partner an die Seite Israels kommen. Mitten in ihrem Land entsteht jetzt eine Macht, die sie ernst nehmen müssen. Und sie nehmen sie ernst. Und sie verschwören sich zunächst einmal gegen Gibeon. Vielleicht, um ein Exempel zu statuieren, schließt ein Bündnis mit Israel und es wird euch so ergehen wie Gibeon. Vielleicht, um Gibeon zurückzuholen, zu erniedrigen, zu erobern, damit sie sich von Israel wieder abwenden, um so dann diese Macht zu entzweien. Auf jeden Fall greifen sie an und sie wollen Gibeon strafen und sie wollen es erobern. Und Gibeon wendet sich in dieser Situation an seine Verbündeten. Und die kommen hier zu Hilfe. Wie gesagt, das, was sich Israel eingebrockt hat, das löffeln sie jetzt auch aus. Und hier wird auch deutlich, das ist nicht einfach nur eine Einzelentscheidung, die Israel getroffen hat, sondern es ist eine Entscheidung, die Gott mit Israel zusammenträgt. Er macht ihnen Mut. Wir lesen in Vers 8, er sagt, da brach Josua mit seinem ganzen Heer auf. Der Herr sprach zu Josua, hab keine Angst vor ihnen. Ich gebe sie in deine Gewalt, keiner von ihnen kann dir standhalten. Gott steht an der Seite Israels und er löffelt mit ihnen zusammen quasi das aus, was sie sich eingebrockt haben. So ist Gott. Lässt uns nicht fallen, wenn wir Fehler machen. Lässt uns nicht einfach zur Seite stehen, sagt, ja Pech, jetzt müsst ihr gucken, ihr müsst das selber auslöffeln. Ja, er war nicht glücklich über das, was da passiert ist. Das war nicht das, wie es geplant war. Erst recht nicht darüber, dass sie ihn ignoriert haben. Aber er lässt Israel und er lässt Gibeon hier nicht fallen. Und mit drei wunderbaren Ereignissen greift er in das Geschehen höchstpersönlich ein. Und gerade diese Passage, diese Verse 6 bis 15 sind eine der faszinierendsten Kriegsgeschichten, die wir in der Bibel wiederfinden. Dreimal greift Gott ein. Zuerst stiftet er Verwirrung. Das Volk Israel ist sehr schnell plötzlich am Ort und greift in das Geschehen ein. Und die Könige und die Heere sind plötzlich überrumpelt von dem, dass dort diese Krieger kommen. Und sie stiften Verwirrung oder der Herr stiftet Verwirrung. Sie sind alle überrascht. Sie rechnen gar nicht mit dem, was da passiert. Das ist das eine. Und dann, als der Krieg im Gange ist, die Schlacht ist im Gange und ein Teil der Gegner flieht und da schickt Gott Hagel und lässt diese großen Hagelbrocken vom Himmel fallen. Und wer mal großen Hagel gesehen hat, weiß, das ist nicht einfach nur ein bisschen was, was vom Himmel kommt, sondern das ist wirklich gefährlich. Das kann Menschen erschlagen. Und hier werden Menschen erschlagen von der Hand Gottes durch die Hagelsteine, die vom Himmel fallen und die diese Gegner kalt erwischen. Und dann passiert das Allerfaszinierendste von allem. Josua richtet ein Gebet, Es ist im Grunde kein Gebet direkt zu Gott, sondern er richtet eine Anweisung an Sonne und Mond. Und er sagt, bleibt stehen, Sonne und Mond. Natürlich spricht er aus einer menschlichen Sicht. Für die Menschen damals bewegte sich die Sonne um die Erde. Wie sollten sie es auch anders wissen? Und aus seiner menschlichen Sicht spricht er seine Worte. Wir wissen natürlich heute, dass das anders ist. Dass die Erde sich um die Sonne dreht und der Mond um die Erde. Aber aus Josuas Sicht war das anders. Und so spricht er diese Worte. Sonne und Mond bleibt stehen. Und Gott, was macht Gott hier? Gott nimmt das auf. Hier wird deutlich gesagt, das ist eine einmalige, außergewöhnliche Situation. Das hat es vorher und nachher nie gegeben, dass Gott so die Bitte eines Menschen, so etwas Gewaltiges zu tun, einfach aufgegriffen hätte. Aber hier tut er es. Und es ist ein unglaubliches Maß an Unterstützung, das Gott hier Josua und dem Volk Israel und den Gibeonitern zukommen lässt. Die haben das ja auch alles mitbekommen. Ich glaube, danach werden sie nie wieder gezweifelt haben. Okay. Wir haben gesehen, wie schnell das Zweifeln geht. Vielleicht nicht, aber zumindest die Menschen, die das gesehen haben, werden die Macht Gottes gesehen haben und werden wirklich auch den Glauben haben, dass dieser Gott einmalig und großartig ist. Was genau ist da passiert? Wenn wir den Text ernst nehmen, dann sehen wir, was passiert sein muss, ist aus unserer modernen Sicht, dass irgendwie die Bewegung der Erde sich verändert hat. Dass der Tag plötzlich länger geworden ist. Wie ist das passiert? Hat Gott wirklich die Erdrotation angehalten? Puh, das hätte katastrophale Folgen, wenn die Erde sich plötzlich langsamer dreht. Oder hat er die Strahlen der Sonne anders brechen lassen, dass die Strahlen der Sonne länger auf die Erde, auf diesen Fleck der Erde geschienen haben? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Jede Erklärung hat ihre Probleme. Es gibt Erklärungen, die nehmen den Text nicht so ernst. Und es gibt Erklärungen, die nehmen scheinbar unsere menschliche Erklärung und Wissenschaft nicht ernst. Und das zusammenzubringen, das übersteigt meine Vorstellungsfähigkeit. Aber was meine Vorstellungsfähigkeit nicht übersteigt, ist, dass Gott ein Gott ist, der große Wunder tut. Und wie auch immer er das getan hat. Und hier sind die Menschen, die das beschreiben, selbst. Ihnen ist bewusst, dass das nicht normal ist. Also wir haben es hier nicht mit den naiven Menschen zu tun, die davon ausgehen, dass sowas jeden Tag passieren kann. Nein, es wird gesagt, sowas hat es nie wieder gegeben. Wie Gott das gemacht hat, kann ich nicht sagen. Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass Gott hier eingegriffen hat und dass er hier auf die Bitte von Josua gehört hat und in irgendeiner Form hat er diesen Tag länger werden lassen und hat so ermöglicht, dass Israel seine Schlacht gewinnen kann. Klar ist auch die Symbolik, die hier transportiert wird. Sonne und Mond standen für die Völker damals für Gottheiten. Sie wurden als Götter angebetet. Sie haben enormen Einfluss auf unseren Alltag als Menschen. Die Sonne bestimmt den Tag, der Mond die Nacht. Die Kalender haben sich daran orientiert. Das heißt, hier waren es Gottheiten, über die Josua scheinbar mit einer Bitte, mit einem Befehl bestimmt hat. Er hat sie aufgefordert, stehen zu bleiben und sie bleiben stehen. Was muss das für einen Eindruck gemacht haben, wenn diese Götter in den Sicht dieser Völker, in den Augen dieser Völker plötzlich einem Menschen gehorchen? Und damit signalisiert Josua auch, dass dieser Gott, der an unserer Seite steht, viel mächtiger ist als alle eure falschen Götzen, als alle eure falschen Götter. Und das geht zurück zur Schöpfungsgeschichte. Dort finden wir auch vor, dass Gott diese Gestirne eingesetzt hat. Dass das eben keine Götter sind, die miteinander ringen und kämpfen und dass dadurch irgendwie die Welt entsteht, wie in so vielen anderen dieser Schöpfungsgeschichte. Die biblische Schöpfungsgeschichte ist eine ganz andere. Es ist ein Gott. Und es ist der Wille dieses einen Gottes, der alles ins Leben ruft. Auch die Gestirne, auch Sonne und Mond und die Sterne, das sind keine Götter, sondern es sind Werkzeuge. Sonne, Mond und Sterne sind Werkzeuge Gottes in der Natur, die er erschaffen hat. Und das wird hier deutlich. Es sind Werkzeuge, die Gott gebraucht, um seinem Volk zur Seite zu stehen. Gott ist der einzig wahre, der einzig lebendige Gott, der Allmächtige. Und wenn wir glauben, dass er der Allmächtige ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dann dürfen wir auch glauben, dass er die Macht hat, auf eine unglaublich unvorstellbare Art und Weise in den Ablauf dieses Tages einzugreifen. Und dann sehen wir hier, wie das Volk jetzt vormarschiert. Sie haben diese Schlacht um Gibeon gewonnen und jetzt marschieren sie quasi Stadt für Stadt ab, jede Stadt, die sich an diesem Feldzug beteiligt hat. Und sie machen alle diese Städte nieder. Ich habe das jetzt schon mehrmals angesprochen. Das ist weit weg von unserer Moral, die wir hier im Westen haben. Es ist ein grausames Spiel von Blut und Eisen, das wir hier sehen. Aber ich habe es auch schon gesagt, diese anderen Völker, die ja selbst erstmal angegriffen haben, sie haben den ersten Zug getan hier. Diese anderen Völker hätten Israel wiederum, ohne mit der Wimper zu zucken, von der Landkarte getilgt. Sie hätten da nicht mal drüber nachgedacht, ob das moralisch richtig wäre. Ja, es ist ein Spiel von Blut und Eisen. Das ist kein Spiel, das uns gefällt. Und das ist ein Spiel, das wir hier in Europa überhaupt nicht kennen. Aber ich möchte es auch nochmal sagen, das, was wir hier seit über 70 Jahren in Europa erleben, ist nicht die Normalität. Das ist nicht die Normalität. In den meisten Zeiten, die wir als Menschheit erlebt haben, und auch noch heute in vielen Teilen der Welt, ist es nicht das Spiel, das wir hier haben von Demokratie und Moral und Austausch und Abstimmungen, sondern es ist das Spiel von Blut und Eisen, das den Alltag der Menschen viel stärker prägt. Und dass wir hier so viele Jahre Frieden haben, ist nicht normal, sondern das ist das Außergewöhnliche. Und dafür dürfen wir dankbar sein und wir müssen dankbar sein. Und trotz Corona kann ich ganz offen und ehrlich sagen, wir leben in der besten Zeit, die Menschen niemals gehabt haben. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte dich sonst herausfordern, mir eine Zeit zu nennen, in der es den Menschen besser ging als heute. Das hat es noch nie gegeben. Selbst wenn man die Vergangenheit verklärt, da oder da war das oder jenes besser, aber insgesamt gab es niemals eine Zeit, in der es den Menschen besser ging als heute. Das ist nicht normal. Und das, was wir hier in Europa erleben, muss auch nicht so bleiben. Das sage ich auch so. Die Zeiten können sich wieder ändern. Dieses Friedensprojekt Europa kann auseinanderbrechen. So viel es daran auch zu kritisieren gibt, und das kann ich auch ganz gut verstehen. Aber das, was es ermöglicht hat, diese Zeit des Friedens, kein Krieg im Mittelpunkt Europas, im Kern Europas, diese Zeit kann sich auch wieder ändern. Das kann alles auseinanderbrechen. Und es können auch wieder ganz andere Zustände kommen, wo wir eben wieder Misstrauen haben und Krieg führen und uns die Köpfe einschlagen. Beten wir, dass es nicht so kommt. Beten wir, dass wir auch diese Zeit jetzt auch mit dieser Epidemie so überstehen, dass wir diesen Frieden bewahren können. Gott wünscht sich Frieden für uns als Menschen. Aber Gott weiß auch, wie zerbrechlich er ist und wie umkämpft er ist. Und wir sollten das auch wissen, dass Frieden nichts ist, was normal ist, sondern Frieden ist immer etwas, was erkämpft und erhalten werden will. Und deshalb nochmal, so sehr uns das missfällt, was wir hier lesen, und so sehr das auch weit weg ist von dem, was wir gerne sehen würden, so anders waren die Zeiten damals und so anders sind die Zeiten heute. Und wir dürfen nicht in die Situation kommen, dass wir mit einem erhobenen Zeigefinger über die Menschen von damals urteilen. Auch wenn wir deutlich sagen können, dass wir froh sind, dass es heute, zumindest jetzt, in dieser Zeit anders geht. Israel hat jetzt hier am Ende von Kapitel 10 das Machtgefüge in seiner Region komplett verändert. Sie haben sich etabliert. Sie haben diese Könige, sie haben diese Stadtstaaten erobert. Sie haben sich ein Gebiet geschaffen. Und sie haben damit eben auch diesen Brückenkopf und nicht nur diesen Brückenkopf, sondern wirklich auch diese Basis geschaffen dafür, dass sie jetzt auch den Rest des Landes einnehmen können. Und wie es mit Israel weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch in diesem Sinne alles Gute und Gottes Segen, auch beim Nachdenken, auch über so schwierige Texte wie hier, die uns einerseits in unserer Sicht auf die Wissenschaft herausfordern und andererseits in unserer Sicht auf das Miteinander von Mensch zu Mensch. Aber ich wünsche dir Gottes Segen dabei und auch seine Führung, dass du das so richtig verstehen und einordnen kannst und dass du da nicht dran verzweifelst, wenn du das liest, sondern dass dich das noch in ein tieferes Nachdenken bringt über uns als Menschen und über Gott selbst.